Bandencheck, der Eishockey-Podcast mit Marco, Puffy und Jörg.
Hallo und herzlich willkommen. Bandencheck Podcast Folge Nummer 27. Da sind wir wieder, Freunde des Eissports. Ja, ein paar Tage habt ihr ohne uns hoffentlich gut verbracht. Knapp 9 Tage seit unserer letzten Folge, aber wir haben mal zumindest nicht faul rumgelegen. Es wird gearbeitet, telefoniert an den Gästen der Zukunft. Wir haben ein paar richtig geile Kandidaten in der Pipeline und wir versprechen euch, wer uns abonniert, der ist an den Großen des Business dran. Da lehnen wir uns mal jetzt weit aus dem Fenster. Wir freuen uns riesig auf die Gäste der kommenden Wochen. Aber zuallererst mal der heutige Stargast, ja, exklusiv, frisch eingeflogen aus den Schuhregalen des Landes, Mr. L. Bundy, alias Puffy. Hallo, ich grüße dich.
Servus, grüßt euch, liebe Bandencheckler, Bandencheckerinnen. Ja, danke für deine Anmoderation, die war natürlich Hammer. Und ja, wie Marco schon sagt, wir sind nicht untätig rumgesessen, sondern haben wirklich an den Gästen der Zukunft gearbeitet. Und da können wir schon mal so viel spoilern, dass wir den einen oder anderen dicken Fisch, nicht körperlich, ne, aber vom Standing her, rausziehen. Und ja, sind wir mal gespannt, wer da noch folgt die Woche. Marco, wie geht's dir?
Hervorragend, kann ich klagen. Bin im vollen PCR-Test, Schnelltest und Spielrhythmus hier in der DL2. Unsere Teststrategie, so wie es ja heißt, ist am vollen Laufen. Und hatte mich eigentlich auf ein paar ruhige Tage gefreut vorm Halbfinale. Ja, ne? Mhm. Ist nicht.
Tja, kann man mal machen, muss man nicht.
Haben wir verkackt.
Geil, ja gut, aber es soll ja spannend bleiben. Eishockey ist ja, lebt ja von Spannung und ihr macht es ja mal richtig spannend, aber da kommen wir nachher nochmal drauf, glaube ich.
Genau, ja.
Aber es ist ja wie immer noch Crunch-Time, die schnellste Zeit laut Magenta Sport. Und die erste Playoff-Serie ist vorbei. Lass uns mal übers Viertelfinale gucken. Und da hat ja der ein oder andere von uns mal richtig recht gehabt, würde ich sagen.
Ja, ich muss mich schon wieder loben. Mach ich so ungern, Leute. Es tut mir leid.
Das geht gar nicht.
Ja, wer unsere letzte Folge gehört hat mit dem neuen Nationalspieler Alex Blank, der ein wunderbarer Gast war und sehr spannende Einblicke gegeben hat in seine erste Saison in Krefeld, der hat mitbekommen, dass wir uns ja auch über die Viertelfinals unterhalten haben und getippt haben. Und unter anderem die erste Serie Eisbären gegen Iserlohn. Klassiker, da haben wir beide mal ganz gut gelegen, aber ich halt perfekt. Ne? Ich habe gesagt 2-1 für die Eisbären. Hatte da gehofft, dass Iserlohn, ja, ist ja, ich will nicht zu viel Lob.
Okay. Ja, aber hast ja recht, das Lob gebührt dir ja auch, du hast ja auch richtig getippt. Ich hatte das viel einseitiger im Blick und habe gedacht, ja Mensch, mit 2-0 liege ich richtig. Alex Blank hat 1-2 für Iserlohn getippt. Alex, von dieser Stelle aus nochmal herzliche Grüße. Ich fand es einen ganz tollen Gast, also wie reif der ist, wie er auf die Fragen geantwortet hat, das war schon sensationell. Schöne Grüße hier aus, aber bei der Serie hast du mal komplett daneben gelegen, mein Freund.
Ja, denn die Iserlohn Roosters haben es zwar relativ spannend gemacht, also haben Berlin ins Spiel 3 gezwungen und haben da ja auch geführt, sogar 2-0. Aber du hast dann einfach ab dem zweiten Drittel gemerkt, da hat Berlin das Heft komplett in die Hand genommen. Und ich glaube, zum Zeitpunkt des Ausgleichs waren es im zweiten Drittel alleine 11-1 Schüsse für Berlin. Und haben dann auf 4-2 gestellt und haben einfach zu Hause dann die ganze Breite ihres Kaders ausgespielt und haben das Tempo einfach wahnsinnig hochgehalten. Und da konnte Iserlohn dann leider nicht mehr mitgehen. Aber großen Respekt an den Seilersee. Eine geile Hauptrunde, tolle neue Spieler in die Liga gebracht und sich mal richtig gut gegen die Eisbären verkauft.
Ja, finde ich auch. Also ich dachte, dass die Eisbären sich klar durchsetzen, weil mit der Vorrunde, die sie jetzt gezeigt haben, waren die schon sehr, sehr stark. Dass es 2-1 ausgeht, hätte ich nicht gedacht, aber bei den Playoffs ist ja alles möglich. Aber wie gesagt, herzliche Gratulation an den Seilersee für die geile Saison. Und was ich erwähnen möchte ist, hast du die Choreo gesehen von den Fans der Iserlohn Roosters? Hast du gesehen?
Ja. Ja, ich habe
vor Auto, allem mir sehr. Der Autokorso.
Genau, Autokorso und allgemein immer, also selbst wenn die in Berlin gespielt haben, stand der ganze Parkplatz vor der Iserlohner Eishalle voll mit den Autos und die haben quasi auf dem Handy im Auto geguckt und immer wenn ein Tor gefallen ist, dann ist der ganze Parkplatz ausgerastet und alle haben gehupt und es gab sogar, das fand ich zur heutigen Zeit ganz wichtig, ein ganz, ganz großes Lob der Iserlohner Polizei, denn sie mussten trotz der vielen Autos auf dem Parkplatz nicht einmal eingreifen, weil sich jemand nicht an die Regeln gehalten hat, also Chapeau. So ja. Kann man das kreativ richtig geil lösen, zeigt die breite Fanbase in Iserlohn und coole Sache.
Absolut und das muss man echt sagen, da stehen die wirklich zu 100% hinter der Mannschaft, das haben sie gut gelöst, Corona-konform, wie man das heute so schön sagt, aber wirklich herzlichen Glückwunsch, das war mal eine geile Fanleistung und gerne weiter so.
Ja, ja, und ich habe vor allem aber auch das Interview von Christian Hommel nach dem Spiel. Also wer das nochmal irgendwo sehen kann, der kriegt Gänsehaut jetzt schon wieder. Der stand da als Manager, ne, in seiner zweiten oder dritten Saison in Iserlohn tätig. Und jetzt ja auch dann nach der Trainerentlassung und Trainerwechsel auf Brad Tepper war er jetzt auch die ganze Zeit quasi als Co-Trainer an der Bande. Und der wird danach von Magenta Sport interviewt und hat einfach Pipi in den Augen, aber komplett. Ne, weil es ihm einfach so leid getan hat, dass die Jungs also so gekämpft haben, dass sie ausgeschieden sind, aber aus nicht aus Niedergeschlagenheit, sondern einfach aus unfassbarem Stolz auf diese Truppe in dieser schwierigen Saison, wie die sich verkauft haben. Und da merkt man mal, dass dieser Typ einfach zu 1000% an diesen Standort gehört und sich da so komplett mit identifiziert. Also das war, wie der da echt mit den Worten gerungen hat, hast du richtig gesehen, dass richtig, richtig Wasser hochstand.
Ja, aber das macht doch den Sport aus und das ist ja auch, deswegen spielen wir ja auch Eishockey, Marco, sind wir ehrlich, weil das ist einfach faszinierend und Fanbase, Fußball hin oder her, aber sowas, was du beim Eishockey siehst, sieht man echt ganz, ganz selten und deswegen wirklich Hut ab für die Leistung von den Roosters und ihren Fans und das macht den Sport aus und allein wenn du darüber redest, kriege ich schon Gänsehaut und ich habe es nicht gesehen, also das heißt schon was.
Ja. Aber gehen wir weiter.
Absolut geil.
Gehen wir zur nächsten Serie.
Bremerhaven, Wolfsburg.
Fishtown, Wolfsburg. Yeah. Ja, Puffi, da haben wir beide richtig getippt.
Da haben beide wir haben richtig gesagt, 2-1, eingegriffen.
Weil wir beide, glaube ich, auf denselben Mann vertraut haben, der meiner Meinung nach in der Serie auch einen Unterschied gemacht hat.
Ja, das liegt an unserer Fachkompetenz als Torhüter. Glaube ich, haben wir da beide auf Dustin Strahlmeier gesetzt und er hat uns nicht enttäuscht. Er hat dafür gesorgt, dass die Wolfsburger weiterkommen mit unfassbaren Paraden. Er war unheimlich präsent. Ich fand auch wirklich zu jeder Sekunde brutal fokussiert. Und Alex, tut mir leid, das 2-0 war wieder nicht richtig. Also wir müssen uns dann nochmal unterhalten drüber, glaube ich. So ein bisschen.
Ja, muss man. Vielleicht tippt er irgendwann richtig, wenn Krefeld es in die Playoffs schafft.
Ja, dann holen wir nochmal in die Sendung rein. Aber du hast auch gesehen, ich fand einfach Wolfsburg dann überlegen. Bremerhaven hat natürlich eine geile Hauptrunde gespielt, auch herzlichen Glückwunsch dazu, muss man ja auch mal sagen. Bremerhaven hat die letzten Jahre ja sich nach oben gekämpft, hat immer einen Top-Playoff-Platz gehabt und dieses Jahr hat es wieder nicht gereicht, aber ich glaube einfach, dass das am Kader hängt. Ich meine, du hast eine erste gute Reihe in Bremerhaven, die natürlich für Punkte und für Tore sorgt, aber dann wird es nach hinten raus ein bisschen dünner und das merkst du einfach in so einer Serie, wenn die ersten drei Reihen super ausgeglichen sind, dann hast du einfach mehr Chancen. Und das war, glaube ich, meiner Meinung nach bei Wolfsburg der Fall, dass sich Wolfsburg letztendlich durchgesetzt hat.
Ja, die Breite des Kaders, die defensive Einstellung, ne? Defense wins Championships, ja. Sagt man ja, Offense wins Games, Defense wins Championships, ist der gute alte Spruch, das Phrasenschwein, das füllt sich, das ist der Wahnsinn. Ja. Und die Serie war trotzdem, ne, also super eng. Also ich meine, mit 4-2 hat Bremerhaven angefangen, dann hat Wolfsburg 3-2 gewonnen und am Ende gewinnt Wolfsburg 3-2 in Bremerhaven. Und ja. Also das ist so, ja, das Low Scoring, was ich hatte gesagt, das wird ein Low Scoring, ja, das ist so. Also ich meine, da sind wir bei irgendwie 4, 5 Toren im Schnitt irgendwie in der Serie pro Spiel. Das haben wir in den anderen Spielen gesehen, das geht auch anders. Aber ja, ich gucke gerade nochmal, was war das? Ja, und vor allem, das dritte Spiel ist ja in der Overtime ausgegangen.
Ja.
Also ja. Da hätte es ja auch einfach andersrum sein können und dann hätten wir jetzt hier gesessen und hätten gesagt, oh, Bremerhaven, ja, verdient weitergekommen. Also es war echt eng am Ende und hätte im Spiel 3 alles passieren können. Aber in dem Falle Wolfsburg weiterkommen und wir beide haben es uns mal festgelegt, unter anderem aufgrund von der starken Defense-Leistung von Dustin Strahlmeier und seinen Vorderleuten.
Ja. Also Dustin, wenn du das hörst, komm in unsere Sendung und dann können wir nochmal drüber sprechen, würde ich sagen.
Ja, ja, ja. Ich habe mir ja schon mal hier als verrückt bezeichnet, das hat er dann auch in Instagram geteilt, fand ich auch ganz cool. Ja. Also vielleicht hört er uns ja auch weiterhin, deswegen müssen wir mal nachforschen.
Ja, der verrückte Strahlmeier, machen wir es einfach nochmal. Vielleicht bringt es ja was. Ja, dann dritte Viertelfinalspiel, Mannheim gegen Straubing. Und da hat der Großmeister des Eishockeys, wo ich gleich drauf anfügen möchte, ist kein Spieler, zugeschlagen. Und das war natürlich ein fantastischer Move. Und da sieht man mal, was Pavel Groß für Kompetenzen hat, schwieriges Wort, Kompetenzen hat, brutal, oder?
Ja, also wir müssen den Hörern, wer es gesehen oder gehört hat, erklären, Mannheim verliert zu Hause 2-3, fährt mit dem Rücken zur Wand nach Straubing, gewinnt dort 3-1 und du denkst ja, jetzt haben sie es verstanden, es funktioniert und jetzt fahren sie nach Hause und machen Spiel 3 dann den Sack zu. Ja, Pustekuchen, also zumindest anfänglich, denn da haben die Adler mal ganz kurz zur Halbzeit des Spiels, nämlich nach 30 Minuten, 0-3 hinten gelegen. Zu Hause, also das stelle ich mir einfach vor, das ist ein Spiel 3 in den Playoffs mit 12.500 Zuschauer und die Adler liegen zu Hause 0-3 gegen Straubing zurück.
Was ich niemals erwartet hätte. Also Mannheim hat ja eine unschlagbare Saison gespielt. Sie haben wirklich überlegen viele Spiele gewonnen und dass es dann in den Playoffs gegen Straubing so knapp wird, damit habe ich nicht gerechnet. Bin ich ganz ehrlich, also da habe ich Mannheim richtig praktisch eingeschätzt und das also war schon Wahnsinn. Also ich habe ja auch gesagt, es geht 2-0 für Mannheim aus, weil für mich war das klar, dass das kleine gallische Dorf, wie du immer sagst, Straubing, in Straucheln gerät. Aber dass das so knapp wird, hätte ich echt nicht gedacht, ganz ehrlich.
Ja, und dann kam, wie gesagt, dieses ominöse Spiel 3 und du liegst zur Halbzeit 0-3 hinten, aber du steckst den Kopf halt einfach nicht in den Sand.
Wir sind ja nicht beim Fußball, was sind die Halbzeiten, mein Freund? Was ist denn los? Hast du gestern Fußball geguckt oder was?
Das gibt's nee, nicht. Keine Zeit gehabt. Ja, aber also, ich meine halt nach 30 Spielminuten, das bist du. Ja, dann genau, du liegst im letzten Drittel, gehst ins letzte Drittel rein und liegst zu Hause 0-3 zurück. Und dann kommt, und da hier ist ja auch schon wieder die Hälfte des letzten Drittels gespielt, also du liegst nach 50 Minuten 0-3 hinten. Und ja, eigentlich also könntest du dich wirklich schon damit anfreunden, wer bucht denn jetzt meinen Flug nach Hause, ne? Aber wer Pavel Groß hinter der Bande schon mal ein bisschen beobachtet hat und auch seine legendären Pressekonferenzen, der weiß, dass der einfach nicht aufgeben kann. Also nicht bis wirklich endgültig 60 Minuten abgepfiffen sind. Und dann ist es dazu gekommen, dass Straubing eine 2-Minuten-Strafe bekommen hat in der 49. Spielminute und der gute Pavel dann nicht nur ins Powerplay gegangen ist mit seinen Jungs, sondern er sogar noch den Torwart rausgenommen hat. Herr Dennis Endras 10 Minuten vor Schluss aus dem Tor rausgeholt, damit sie in 6-4 Überzahl spielen, hat den zweiten Mann auch vor dem Torwart von Straubing geparkt und bumm, Tor.
Ja, ja.
So, dann denkst du dir, okay, Wahnsinn, das ist schon mal ein ziemlich geiler Move, sehr mutig, weil klar ist, dein Tor ist leer. Wenn Straubing an den Puck kommt, machen die es 0-4 und dann ist der Laden halt endgültig fertig.
Ja.
Und dann quasi vom Eröffnungsbulli weg zieht Straubing erneut eine Strafe. Kann man natürlich auch drüber klagen, ist das clever oder nicht, aber egal.
Nein,
sie gehen
ist
wieder
es nicht.
sie gehen wieder ins Powerplay.
Ganz klar.
Ja. Und was macht der Pavel? Der nimmt den Dennis Endras schon wieder runter. Und was passiert dann? Ja. Sie schießen das 2-3, weil er einfach wieder recht hält. Mit einem nahezu identischen Play. So, jetzt könntest du da sagen, Straubing, schlecht angepasst und so. Aber da war ja gar keine Zeit. Das ist alles so kurz hintereinander passiert. Da kannst du deine Defense oder deine Verteidiger einfach gar nicht so nochmal zeigen, hey, guck mal, die Adler haben sich so und so bewegt oder bei 6-4, da stellen die einen Mann hier. Die Zeit hast du gar nicht, weil deine Unterzahlformation ist ja direkt wieder drauf.
Ja. Also, du musst doch mal die Eier in der Hose haben. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Das sind so Sachen, die du einfach aus der Erfahrung raus hast. Und Pavel Groß hat einfach Cojones bis zum Boden runter. Und da scheint es halt eben zu funktionieren. Und das war ein richtig, richtig geiler Move. Und ja, absolut. So gewinnen Spiele.
Ja, sie haben ja dann natürlich noch ausgeglichen. Dann bei regulärer Spieleranzahl auf dem Eis haben sie dann natürlich den Schwung aus den zwei Toren genommen und haben es 3-3 gemacht. Sind in Overtime gegangen und da hat es dann halt auch nochmal 10 Minuten gedauert. Also das ging dann richtig an die Substanz. Weil 3 Spiele in 6 Tagen und dann auch noch in die Overtime, da haben dann die Adler zu Hause das 4-3 gemacht und stehen jetzt im Halbfinale.
Ja, du musst aber auch sagen, Mannheim hat einen brutal ausgeglichenen Kader und das macht natürlich bei so einer Serie auch Sinn, dass du wirklich die Breite ausspielen kannst. Du bleibst dadurch einfach gefährlich, weil jede Reihe punkten kann und wenn du halt dann noch so einen Trainer hinter dir hast, hey, was soll da schiefgehen? Aber was ich nicht gedacht habe, ist, dass zu Beginn der Playoffs Dennis Enders im Tor steht. Also ich war fest davon überzeugt, dass der Brückmann das Ding macht. Also ich war da sehr überrascht. Und wenn du dir das erlauben kannst, einen Brückmann auf der Bank zu lassen, Chapeau, läuft.
Ja, allein das zeigt ja die Breite des Kaders, ne? Also ich war auch ein bisschen gespannt, wie er in den Playoffs, weil sie haben ja tatsächlich in der regulären Saison es geschafft, beide Torhüter identisch einzusetzen, also immer so jedes Spiel immer den anderen. Und die beiden sind ja dann am Ende auf die identische Zeit gekommen. Und deswegen war ich echt gespannt, ob er, wie du sagst, die Cojones hat, auch in den Playoffs jedes Spiel einen anderen Torwart. Aber nein, da haben sie sich auf Dennis festgelegt. Und ich vermute einfach auch aus der Erfahrung, Dennis hat Titel mit denen gewonnen, der kann auf denen sich einfach blind verlassen. Und ja.
Absolut. Ich meine, dass er ein geiler Torhüter ist, darüber braucht man nicht reden. Ich glaube, er hatte schon mal eine Zeit gehabt, wo er konstanter war. Das war diese Saison vielleicht auch Corona geschuldet, nicht immer so. Da war Felix einfach ein Ticken besser, ist jetzt so meine Empfindung. Aber er hat die Playoff-Serie saugeil gespielt. Ich meine, hast du den Save gesehen, wo er sich darüber schiebt und den nochmal rausholt? Also den musste er erstmal haben. Und der Reporter hat dann gesagt, die Gummihüfte aus dem Allgäu oder was. Da sieht man mal, wozu wir Allgäuer halt fähig sind, ne? Wollt ihr da auch mal nur so sagen? Also liebe Hörer, falls ihr es nicht wisst, ich bin auch Allgäuer. Vielen Dank.
Gefühlt hat aber Dennis Endras ja irgendwie in jeder Woche in den Top 10 der Woche vorgekommen. Mit irgendeinem spektakulären Save.
Absolut. Und zu Recht.
Ja, ich weiß nicht, den in Iserlohn, der bleibt mir am einprägsamsten, als er da einen von der Linie gekratzt hat.
Ja, das ist schon, der hat schon geile Moves drauf. Ich meine, er ist nicht umsonst so weit oben und hat sich da wirklich durchgesetzt. Wenn man weiß, wo Dennis Endras herkommt, hat er natürlich damals auch Glück gehabt, dass er so einen Trainer hatte, der ihn dann nach oben zieht. Aber ich weiß, wie Dennis geschuftet hat, der kommt zufälligerweise aus demselben Ort wie ich. Und ich weiß, wie Dennis früher stundenlang auf dem Eis war. Und das hat er sich erarbeitet, das muss man einfach so sagen.
Ja, und erhobenen Hauptes, du sprichst es gerade an, wir kommen zur letzten Viertelfinalserie, damit wir vollständig sind. Erhobenen Hauptes müssen wir wohl alle anerkennen. Puffi, du alter Geheimtippler.
Hätte ich jetzt einen Jingle, würde ich den mal, ich glaube, eine Viertelstunde spielen, aber es gibt tatsächlich keinen Jingle. Ihr habt weder Applaus noch sonst irgendwas. Also das müssen wir nur ändern. Aber ja, für mich war das klar, dass Ingolstadt dort eine Rolle spielt. Ich habe natürlich für Ingolstadt getippt, weil irgendwie ich aus der Nummer nicht mehr rauskam. Aber ich habe schon gedacht, dass München sich nicht 2-0 abfertigen lässt. Also da war ich schon sehr überrascht.
Ja, ich habe auch in der Vorbereitung der Sendung lange, lange über diese Serie nachgedacht und probiere meine Schlüsse draus zu ziehen, an was es jetzt in München gelegen hat. Es waren auch enge Spiele, aber ist München, satt will ich nicht sagen, weil wir hatten jetzt ein Jahr keine Playoffs, also rein theoretisch gab es letztes Jahr ja keinen Meister, außer den Hauptrundenmeister, aber war München einfach, es ist für mich einfach ganz schwierig einzuschätzen, an was es da gelegen hat. Die kommen mit einer neun Spiele-Siegesserie aus den letzten 10 Spielen in der DEL-Hauptrunde, gehen die in die Playoffs und fliegen 2-0 raus.
Ja, und ich hab schon gedacht, dass Ingolstadt da schon eine kleine Rolle spielt, deswegen habe ich auf sie getippt. Aber mir war nicht klar, dass München da das mit 2 Spielen verliert. Also das ist Jetzt kann man natürlich drüber spekulieren, ja, wenn es Best of Seven ist, sieht es anders aus. Ja, Freunde der leichten Unterhaltung haben wir nicht, müssen wir mit leben. Aber 2-0 habe ich auch gedacht, puh, das ist mal geil. Und vor allem Michael Garteig hat dann hat sich wieder gesteigert. Also wir haben ja auch gesagt, wow, Michael Garteig, Wundertüte, von Hui bis Pfui, aber er hat da gut gespielt, muss man sagen.
Ja, absolut. Also da Kompliment, ne? Du kassierst in München nur ein Gegentor und spielst da eine richtig gute, also ich glaube, das war einfach auch verdammt wichtig, dass sie nach 10 Minuten schon 2-0 in München geführt haben und dann haben die sich ja irgendwie erstmal sortieren müssen und dann steht es nach 30 Minuten 0-4, dann ist, und ich habe die Tore gesehen, Danny aus den Birken sieht auch nicht souverän aus. Also habe ich schon deutlich, deutlich besser von ihm gesehen. Und in Spiel 2 auch. Also das sah auch alles nicht super flüssig bei ihm aus. Und da hat München nicht den großen Rückhalt gehabt.
Aber das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, auch besprochen. Marco, entschuldige, wenn ich die unterbrich, was ich ja ziemlich gern mache manchmal. Ich fand Danny über die ganze Saison jetzt auch nicht richtig stabil. Er ist ein wahnsinnig guter Torhüter, aber ich fand es nicht von der Stabilität her so, dass man sagen kann, der kann die Endphase jetzt rocken. Da war ich schon ein bisschen mehr auf der Seite von Ingolstadt, aber da gehört natürlich auch das Quäntchen Glück dazu, das du brauchst, das Ingolstadt durchaus hatte. Aber ich habe dann beim ersten Spiel aufs Handy geguckt, wie es bei Ingolstadt München steht und hab mir mal die Augen gerieben kurz. Oh, alles klar, 3-0. Puh. Ja, Gratulation nach Ingolstadt und es scheint ja auch weiter zu laufen, wie man das so gerade liest, ne? Also ist ja nur nicht vorbei, das Märchen Ingolstadt.
Genau, denn jetzt sind wir quasi, also heute 30.04. Freitag, sind wir im Halbfinale und das spielt aufgrund der jetzt wird auch wieder Verzahnungsrunde gespielt, nein Quatsch, jetzt wird über Kreuz gespielt, also der Norden gegen den Süden, jetzt erstmalig. Und dementsprechend aus der Tabellenplatzierung der Hauptrunde, die Eisbären sind Erster, Ingolstadt war Dritter, also die Eisbären Heimrecht gegen Ingolstadt und Mannheim als Erster des Südens gegen den Dritten des Nordens, in dem Falle Wolfsburg. Und wir spoilern nicht, wenn wir sagen, beide Serien gehen heute Abend in Spiel 3.
Ja, 18:30 glaube ich spielt Mannheim-Wolfsburg, 20:30 Berlin-Ingolstadt. Aber wenn ihr das hört, ist eh schon vorbei. Also was rede ich hier eigentlich?
Knappe Serien. Also die Eisbären-Ingolstadt-Serie, die ist ein Highlight. Die Tore, erstens wie die Tore fallen, wie da gekämpft wird. Die Berliner, ich hatte irgendwo in der Statistik mal eingeblendet, in der Hauptrunde 9 geblockte Schüsse pro Spiel im Schnitt, in den Playoffs 18. Also da siehst du einfach mal, dass körperlich alles reingeworfen wird. Und in Spiel 2 mit dem Rücken zur Wand haben die Eisbären ausgeglichen. 58-57 war auf der Uhr gespielt, als der 3-2-Führungstreffer gefallen ist.
Ja, das ist natürlich super bitter, ne? Ich meine, das muss man schon sagen. Die haben ja jetzt irgendwie das 3-4 war ja schon knapp in Berlin. Das war ja schon echt super knapp und dann, das 3-2, das war natürlich schon der Höhepunkt. Und so musste erstmal ein Spiel gewinnen, ne? So kurz vor Schluss. Ist dann natürlich in dem Bereich bitter, aber gut.
Genau.
That's the way it goes. Heute Abend, wie gesagt, die letzten Halbfinalspiele. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, was sagst du?
Wer setzt sich durch? Komm.
Ingolstadt.
Was soll ich sagen? Okay, Ingolstadt im Finale gegen. Ingolstadt. Gegen Finale?
Das ist schwer. Das nächste Spiel ist in Mannheim, ich glaube gegen Mannheim. Mannheim hat jetzt zu Hause 4-1 gewonnen gegen die Grizzlies, knapp 2-1 verloren. Ich glaube, wenn sie zu Hause spielen, auch wenn du keine Zuschauer hast, ist es trotzdem ein Vorteil, weil du bist einfach zu Hause, ne? Das ist so. Einfach der Kaffee schmeckt auswärts auch anders als zu Hause. Deswegen glaube ich, dass es Finale Mannheim gegen Ingolstadt sein wird. Was tippst du?
Gehe ich komplett mit. Also da werden wir uns nicht auseinander dividieren. Oder? Nee.
Nö.
Nee, wenn man
ja, nicht. Du kannst natürlich wieder den Robin Hood spielen und hier einen raushauen, ne? So, aber.
Okay, Eisbären gegen Mannheim. Die beiden Tabellenführer gehen auch ins Finale. Vermutlich durch einen Patzer in der 59. Minute von Garteig. Aber das wünschen wir nicht mehr. Doch, die Eisbären machen das zu Hause gegen Ingolstadt. Ich bleib einfach mal dabei. Und die Adler werden das heute, glaube ich, auch gut nach Hause fahren. Die sind voll im Rennen drin und gucken wir mal, wie die Spiele heute Abend ausgehen. Werde da auf jeden Fall reinschauen.
Okay, Alex, was tippst du? Ah, ist gar nicht dabei. Der war gut. Yes. Also kann Alex ja eigentlich nur noch das andere tippen. Was haben wir noch? Ingolstadt, Wolfsburg könnte er tippen, aber gut. Egal. Sei es wie es sei, ich bin auf heute Abend gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Hast du einen persönlichen Favoriten, wo du sagst, ey, da würde ich dicke Coronis bekommen, wenn da und das passieren würde?
Ja, Spiel 3 und Overtime. Dann müsstest du mich am Sofa festbinden, weil sitzen ist dann nicht mehr. Dann laufe ich einfach nur noch durchs Wohnzimmer. Also es ist, glaube ich, das Größte, was es gibt, wenn du in den Playoffs Overtime spielst. Und ich habe es ja jetzt bei uns erlebt, da fand ich schon teilweise allein die Schiedsrichterleistung den Playoffs endlich angepasst. Und ich hatte ja schon in Spiel 1 einfach, da hast du kleinen Kindern am Ende nach dem Spiel ins Gesicht geguckt, die gegrinst haben über beide Ohren, weil sie sich gefreut haben, dass es so viele Checks gab und so intensiv und so schnell das Spiel war. Und die Refs einfach auch vollkommen zurecht haben einfach laufen lassen, weil es nicht dreckig war, sondern einfach, weil es Playoff-Eishockey ist. Die Intensität ist da einfach nochmal 50% höher.
Ja, und ich glaube, das kriegst du als Ref auch irgendwann mal mit, dass einfach die Playoffs da in dem Bereich anders funktionieren und dann lässt du das eine oder andere doch mal laufen, was dem Spiel ja, natürlich auch gut tut.
Ich habe im Internet so ein geiles Bild vor ein paar Jahren schon mal gefunden und habe es jetzt bei uns auch gezeigt gehabt. Da gibt es so eine Karikatur, das NHL-Regelbuch, das ist eigentlich so dick wie eine ganze Bibliothek, ja. Und dann ist das nächste, steht daneben. Ich wollte
gerade sagen, wie die Eier von Pavel Groß, aber.
Wie die Eier von Pavel Groß, das könnte definitiv auch sein. Dann siehst du, und dann steht oben drüber NHL-Regelbuch in der Hauptrunde, so dick. Dann siehst du davon nur noch die Hälfte, weil Playoffs. Und dann siehst du nur noch ein Blatt Papier, weil Overtime. Ja, und das beschreibt es einfach ganz gut. Und wir hatten einen sehr, sehr coolen Moment am Freitag bei uns in Spiel 1 gegen Frankfurt. Und ich habe einen Helferlein, mein Heiko, der jetzt in den Playoffs leider mein einziger Betreuerkollege sein darf, weil er der Einzige ist, der die Teststrategie so mitgehen kann. Und ich meine Stammhelfer leider zu Hause lassen muss. Spiro, Flo, ich grüße euch. Der Heiko hat das Glück, dass er schon geimpft ist und deswegen gut da jetzt gerade reinpasst. Und für ihn, Heiko, war das erste Playoff-Spiel seiner Betreuerkarriere an meiner Seite. Weil letztes Jahr war es nur Pre-Playoffs, da war es noch nicht so intensiv. Und da habe ich ihm vor dem Spiel halt gesagt, du Heiko, also wir machen alles so wie immer, ne? Wir müssen einfach gucken, dass alles klappt und so. Aber wunder dich nicht. Das wird ein ganz anderes Eishockey sein. Und wir sind mit Funk miteinander verbunden während dem Spiel und nach 10 Minuten habe ich ihm rübergefunkt und habe gesagt, und Heiko, weißt du jetzt, was ich meine? Und er hat nur zurückgefunkt, jetzt habe ich es verstanden. Das war einfach so geil, weil nach 10 Minuten, ey, ist überall Checks gefahren. Jeder hat sich irgendeinen Schuss reingeworfen. Der Schiedsrichter stand nur daneben, komm weiter spielen hier, nicht diskutieren. Und nach jedem Abpfiff gab es irgendwie noch ein paar Nicklichkeiten. Playoff-Eishockey ist einfach die geilste Zeit. Dieses Jahr ist es die schnellste Zeit. Aber deswegen guckt euch diese Spiele an. Gebt Magenta und Spray TV eure Einschaltquoten und dann geht nächstes Jahr, sobald es wieder möglich ist, in die Stadion und gebt den Vereinen eure Aufmerksamkeit. Die Playoff-Zeit ist einfach sowas Geiles.
Absolut. Ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wenn wir das nächste Mal senden, dürften die Playoffs schon fast vorbei sein, ne? Aber da können wir ja dann über den Meister sprechen, wenn es dann soweit ist.
Ja, doch, hast du recht, ja.
Ja, also es wird ziemlich ein ganz knappes Höschen, wie man in Fachkreisen sagt. aber wir können ja mal über ein paar Transfergeschichten noch ganz kurz reden, die so passiert sind. Was ist denn zum Beispiel in Iserlohn passiert, Marco?
Ja, ich denke, über die Transfers in der DEL müssen wir sicherlich in den nächsten Folgen nochmal detaillierter sprechen. Da brauchen wir, glaube ich, dann irgendwann, wenn die ganze Saison rum ist und alle mal verkündet haben, nochmal so eine richtige Highlight-Sendung dazu, um auf die Kader einzugehen oder vielleicht einfach im späteren Verlauf des Sommers. Aber natürlich ist es immer ganz interessant, was sind so die ersten Meldungen. Ne? Iserlohn verabschiedet Spieler, Krefeld 9 Spieler gehen, München 7 Spieler gehen. Also alle rotieren ein bisschen durch, was einfach vollkommen klar ist. Und in Iserlohn war ich überrascht. Christian Hommel hat eine geile Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, er probiert einfach, was unüblich ist für Iserlohn, weil die einfach immer wieder auch viele Verluste haben, weil die Spieler irgendwie ganz unbekannt nach Deutschland kommen und in Iserlohn dann sich in die Notizbücher der anderen Manager spielen und dann sind sie auch ganz schnell wieder weg, weil sie dann dort größere Geld verdienen. Aber er hat es tatsächlich geschafft. 8 Spieler haben verlängert, weitere Verhandlungen stehen an und nur 6 Spieler müssten jetzt gehen. Und ich denke, ja, Alex Grenier wird ihnen wahnsinnig wehtun, ja, einer ihrer Erstreihenspieler.
Mit Sicherheit, ja. Ja.
Und ich finde auch Marco Friedrich, das ist eine 7 Jahre jetzt in Iserlohn gewesen, ein unscheinbarer Spieler, aber beispielsweise im Spiel 3 in Berlin die ersten beiden Tore gemacht, aber ein Arbeitstier und der hat sich so komplett mit Iserlohn identifiziert, bin gespannt, wo es den hin verschlägt, der hat nach 7 Jahren braucht er mal einen Umschwung und was Neues. Und ja, von daher, Iserlohn sieht ganz gut aus. Die scheinen wirklich den Großteil des Kaders behalten zu können, teilweise auch über mehrere Jahre, da sind viele mit 2-Jahres-Verträgen. Also Kompliment, dass man da so weit schon ist in der Planung. Und das spricht auf jeden Fall wieder für Christian Hommel und seine Arbeit dort.
Absolut. Der hat ja vorher schon einen guten Job gemacht und das bestätigt es einfach nur, das muss man sagen. Aber lass uns mal kurz über Krefeld sprechen, da ist ja auch...
da bist du doch Experte. Hau raus.
Ja, nicht wirklich. Also eine Nachricht, die mich super überrascht hat und die ich überhaupt nicht verstehe. Sergej Belov ist verpflichtet worden als weiterhin Goalie der Krefeld-Pinguine. Also es mag ein guter Torhüter sein, aber ich finde Sergej Belov einfach für die Liga zu schwach. Also, dass man den jetzt weiter verpflichtet hat, verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kann ja irgendwie einer, der sich damit auskennt, mal was dazu erzählen, aber ich bin da raus aus der Nummer. Weiterhin verlassen die Spieler Konstantin Braun. Der geht nach seiner Leihe zu den Eisbären zurück. Marvin Küpper, Christopher Bindulis, Daniel Walitow, Philipps Bunzis, Patrick Klöpper, alle nicht mehr dabei. Niklas Postel, Brett Olsen und Arthur Thunalin verlassen die Seidenstädter. Also da ist mächtig Bewegung im Kessel, würde ich mal sagen. Aber nach dem, was Krefeld rausgehauen hat, dass sie ja nächstes Jahr in die Playoffs wollen, muss da natürlich was passieren. Aber das mit dem Torhüter, das verstehe ich, wer will, ich nicht.
Ja, da hast du absolut recht. Also wenn wir auf Krefeld mal wieder ein bisschen genauer eingehen und ich habe die Social-Media-Kommentare gelesen, dann waren vor allem 2 Personalien oder 3 Personalien, die für Aufsehen gesorgt haben. Eine im negativen Sinne, du hast es schon gesagt, Belov. Verstehen die wenigsten dort, dass man mit ihm verlängert hat, obwohl seine Leistungen nicht gut waren und du bist Tabellen einfach abgeschlagen letzter geworden. Du musst ja was verändern, weil sonst machst du dich endgültig unglaubwürdig. Dass ein Marvin Küpper die Nummer 2 oder 3 teilweise nur war und was anderes braucht, kann ich durchaus nachvollziehen. Und die anderen beiden Personalien, die man nicht so ganz verstanden hat, sind Brett Olsen und Arthur Thunalin,
der hier Topscorer. Schwer auszusprechen, ne?
Das ist tatsächlich das gewesen, was die Leute wohl am ehesten gesagt haben, so, was ist los, Leute, warum, weshalb? Und ja, aber sie haben auch gesagt, die Gespräche sind noch nicht beendet und gerade wissen wir in Krefeld, dass manche Spielerverträge einfach auch Spielerverträge sind, die am Ende erstmal auch wieder da sein müssen, wenn die Saison losgeht, ne? Also
ja, und ich glaube, man darf da nicht alles für bare Münze nehmen und ich bin gespannt, was da passiert und ich glaube, in Krefeld passiert noch einiges, das wird noch ein weiteres Thema bei uns in der Sendung sein, aber so die Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind, die, ja, kann man verstehen, muss man nicht, ne, so ein bisschen.
Ja, also ich finde es interessant. Sie hatten ja jetzt während der Saison schon angefangen und haben mit den deutschen Spielern so Stück für Stück verlängert. Das also auf jeden Fall schon mal wichtig. Natürlich auch Martin Szymanski als Kapitän, dass der vorangeht und bleibt. Wir wissen, dass Alex Blank verlängert hat. Viele Punkte kann ich da absolut nachvollziehen. Dann hat man Neuzugänge bereits bekannt gegeben, Alex Weiß und Dominik Tiffels. Dominik Tiffels ist ein, früher hat in Krefeld früher Nachwuchs gespielt, aber er hat selber gesagt, das ist jetzt auch schon irgendwie 10 oder 15 Jahre her, dass er da im Nachwuchs das letzte Mal irgendwie gespielt hat. Und der kommt quasi wieder zurück. Dementsprechend bin ich gespannt. Also der ist zumindest jemand, der sich gut identifizieren kann mit Krefeld, weil er da einfach eine Vergangenheit hat. Vor 13 Jahren, genau, hat er gesagt, hat das letzte Mal für Krefeld gespielt im Nachwuchs. Jetzt ist er 27 und bringt natürlich viel Erfahrung mit. Und glaube, das ist jemand, den du ganz entspannt in der dritten Reihe irgendwie platzieren kannst. Alex Weiß auch. Und der war jetzt in Schwenning, glaube ich, ne? Genau, in der abgelaufenen Schwenning gespielt. Und auch ein Arbeitstier. Es ist erstmal gut, dass du die deutsche Karte stärkst. Ich denke, das wird im Umfeld gut ankommen. Und alles Weitere wird man dann sehen, was noch passiert. Heute gerade vorhin, vor einer guten Stunde, bekannt gegeben, dass man noch Robert Sabolic unter Vertrag genommen hat. 158-maliger slowenischer Nationalspieler und in der abgelaufenen Saison Schweden gespielt. Und jetzt kommt er nach Krefeld. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe nicht, dass das wieder ein älterer Herr ist, 32, okay, der noch auf seine letzten Tage einen guten Vertrag bekommen hat, weil da bin ich gespannt. Da hat mir ein anderer Transfer deutlich besser gefallen bei einem anderen Verein. Das habe ich dir auch schon gesagt, ne?
Hast du mir schon gesagt?
Steht zumindest drin. Schwenning, den finde ich ganz interessant. Patrick Lund.
Ja, finde ich auch sehr, sehr, sehr entspannter Typ, guter Eishockeyspieler, ist natürlich jetzt auch schon 32 Jahre jung, muss man sagen, aber hat 61 Einsätze in der KHL gehabt, war in Schweden, hat dort 613 Spiele gemacht und Niklas Sundblad hat da den Kontakt hergestellt wohl und es ist halt so, dass der auf vielen Positionen einsetzbar ist. Es ist ein Top-Schlittschuhläufer und bringt natürlich Erfahrung in dem Bereich auch mit, ne? Und bin mal gespannt. Also das ist natürlich schon ein hochkarätiger Neuzugang, muss ich sagen.
Ja, für Schwenning auf jeden Fall, ne? Weil die haben, wie gesagt, vor 2,5 Jahren so den Umbruch eingeleitet. Für die ist natürlich ein weiterer Schwede. Wir wissen bei Schweden, die können immer sehr gute Schlittschuhläufer, das kriegen die in die Wiege gelegt und haben dann eine sehr gute Schule.
Und trinken.
Das können die auch, ja. Aber die bauen da Stück für Stück einen geilen Kader zusammen und bin sehr gespannt. Vor allem, ne, Joachim Eriksson im Tor bleibt ja auch. Der hat ja die Saison jetzt beendet wegen der familiären Sache, aber der kommt auf jeden Fall zurück und wird der klare Nummer 1 Torhüter. Und da bin ich auch, ich glaube, in Schwenning wächst was zusammen und freue mich auf die weiteren Transfers dort.
Ja, absolut. Aber wir können ja noch kurz über Red Bull München reden. Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Bei München ist es so, dass ein paar Spieler den Verein verlassen haben. Unter anderem Andrew Abbott. Unter anderem. Jetzt komme ich schon ins Englische. Andrew Abbott, Derek Roy, Mark Vokes. Finde ich auch sehr überraschend, dass der in München geht. Aber sie haben auch drei Youngsters verpflichtet, die von der Red Bull Akademie kommen, mit Julian Lutz, Maximilian Suber und Philipp Warejka. Bin ich mal gespannt. Ich finde es gut, dass man weiterhin auf den Nachwuchs setzt. Aber man hat natürlich auch die Hochkaräter wieder verpflichtet, wie Schnauzbart Conny Abelshauser, der dort nicht fehlen darf. Das ist ein Ur-Bayer, der gehört für mich nach München. Sie haben mit Danny aus den Birken weiterhin einen Vertrag gemacht. Mit Yasin Elis, Daniel Fiesinger, der Torhüter. Philipp Gogula finde ich auch super, Patrick Hager, klar, also da merkst du schon, dass da ein bisschen was passiert. Frank Mauer hatte ja unter der Saison, glaube ich, schon unterschrieben mit Trevor Parks. JJ Peterka wird man sehen, was mit dem passiert, aber er ist natürlich auch weiterhin dabei. Und aktuell haben wir 22 Akteure im Kader der Münchner. Also ist schon
nicht ganz 23 schwierig. Seit gestern. Denn Freddy Tiffels aus Köln finde ich auch super Schritt aus Köln. Jetzt nach München soll dort sicherlich auch in eine Führungsrolle reinwachsen. Und Frank Mauer, Patrick Hager, Yasin Elis, die sind auch in den besten Tagen ihrer Karriere. Und da kann der natürlich eine richtig geile Rolle spielen in einem richtig guten Team.
Ja, wenn er die richtigen Mitspieler hat, ist er, glaube ich, schon jemand, der sich in Szene setzen kann. Ich bin jetzt von Freddy Tiffels immer so hin und her gerissen. Bei der Weltmeisterschaft hat er brutal gespielt, hat den entscheidenden Penalty geschossen und so Geschichten. Da haben sie ihn ja hochgejubelt. Dann war er kurz drüben in Amerika, da war es nicht ganz so rund. Dann kam er zurück, hat in Köln gespielt. Da gab es auch mal so ein Auf und Ab. Ich bin gespannt, wie er sich jetzt in München durchsetzt, weil Freddy Tiffels ist so ein Talent, wo ich nicht wirklich weiß, in welche Richtung es geht, ehrlicherweise. Und ich bin gespannt, wie er sich jetzt in München
durchsetzt. Interessant, dass du das so auseinander nimmst. Ich weiß, was du meinst. Begnadete Hände. Definitiv.
Schnelle Hände jetzt, und es bleibt ein Eishockey-Podcast, liebe Freunde. Auch wenn wir von schnellen Händen sprechen, hat es nichts damit zu tun, sondern Eishockey. Nur nochmal so zwischen reingeworfen.
Ja, aber der ist 25 halt auch erst, ne?
Ja, klar.
Wie du sagst, der war in den Staaten, hat es da im College probiert und dann wieder auch mal AHL sogar gespielt, ist ja auch gedraftet. Aber der hat jetzt einfach Point per Game, ne? Der hat 35 Punkte in 37 Spielen gemacht. Das ist schon eine deutliche Steigerung zu der Saison vorher. Also er hat immer noch was oben drauf gepackt. Seine ersten Spiele in Köln war er 27 Spiele, 22 Punkte, dann hat er 51 Spiele mit 27 Punkten, jetzt hat er 35 Punkte gemacht, hat auch sein Plus-Minus deutlich verbessert. Natürlich denke ich aufgrund seiner höheren Rolle im Kader, und München ist für mich ein logischer Schritt neben seiner internationalen Karriere als deutscher Nationalspieler. Jetzt muss er, du hast vollkommen recht, jetzt muss er zeigen, dass er dafür gemacht ist und irgendwo in der ersten, zweiten Reihe sich in München wirklich einen Platz verdient.
Absolut. Ja, sehr schön. Dann hacken wir die Dell 1 mal ab, die Dell, und kommen mal zur Dell 2. Und für unsere Zuhörer habe ich da mal ein bisschen was vorbereitet.
DEL 2.
Findige Hörer haben wahrscheinlich schon rausgefunden, dass ich den Jingle bei der DEL nicht gespielt habe. Es liegt daran, dass ich einfach schon so alt bin und manche Sachen vergesse. Aber Marco, lass uns mal über die DL2 reden. Da geht es ja heiß her. Also gerade was euch anbelangt, einfach ist anders, oder?
Ach, ja.
Boah, da muss er ausholen.
Ja, nein, ich will nicht ausholen. es ist einfach ist anders, du hast recht. Wir haben ganz unterschiedliche Serien. Ja, Kassel geht als Tabellenführer, liegen die im ersten Spiel 0-4 hinten und gewinnen noch. Und dann lassen sich das Brot mal so gar nicht mehr vom Teller nehmen und machen Heilbronn in drei Spielen verabschieden die in die Sommerpause. Und da waren deutliche Ergebnisse dabei. Heilbronn sicherlich auch geschuldet aufgrund leider ihrer Covid-Erkrankung. Die haben teilweise ohne 11 Spieler gespielt, die sonst im Kader stehen. Und haben einen Großteil der Serie mit 14 Feldspielern und einem Torhüter absolviert. Und wenn dein Torhüter dann halt mal in einem Spiel 8-1, haben sie glaube ich 1 verloren, verliert und du kannst nicht wechseln, dann ist das auch für die Moral sicherlich irgendwie nicht so geil. Und von daher, also Kassel souverän 6-4, 8-2, 9-6.
Ja, das war mir aber klar, dass sich Kassel da so souverän durchsetzt. Also damit hat die jetzt weniger Probleme, ehrlicherweise. Ja.
23 Tore in drei Spielen ist natürlich ein Brett.
Ja.
Für mich
Brett,
etwas...
Brett. Oh, ja, genau. Alter. Der war flach.
Egal. Spannende Serie, andere spannende Serie. Tölz Ravensburg, der zweite gegen den siebten. Und die Tölzer Burm haben Sommerpause.
Ja, nach Spiel 4, warum? Im Tower ausruhen. Haha. Boah, was ist denn heute los, Alter? Es geht ja gar nicht. Ja, 3-1 für Ravensburg. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, nach der starken Saison, die Tölster abgerockt hat. habe ich schon eher in die Richtung Tölz geschielt, aber dass das Ravensburg jetzt 3-1 macht, das war schon, es war nicht überraschend, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es war schon eindeutig fast.
Ja, die Tölzer haben gut angefangen, das 6-3, da dachte jeder, ah, alles klar, die Tölzer marschieren da weiter durch, wie sie durch die Saison marschiert sind. Auch da ist es aber so, jetzt ist vielleicht ihre Kaderplanung ihnen auch zum Verhängnis geworden, denn ja, sie haben ja während der Saison eh schon mit einem kleinen Kader 13, 14 Feldspieler gespielt, 15 Feld, also mehr hatten sie halt nicht. Und wenn du dann 3, 4, 5 Verletzte hast, dann wird es halt einfach auf einmal ganz schwer. So, jetzt haben sie wohl aus der regulären Saison noch ihren den besten Spieler der DL2, Max French, verloren. Da hatte man nichts weiter bekannt gegeben, nur er fehlte schon bei den letzten 2, 3 Saisonspielen. Und in den Playoffs war er jetzt auch gar nicht aktiv. Dazu noch sein Rheinkollege oder Sturmkollege Lubo Dibelka auch nicht dabei. Dann hat es nach Spiel 2 oder 3 hat es nun Thomas Merle erwischt. Edfelder hatte im Privaten leider einen Autounfall, stand auch nicht zur Verfügung. Ja, und dann wurde es halt da einfach spielerisch, ne? Dann hast ja, du hast immer noch Reed Gardiner, du hast immer noch Pfleger, aber wenn sich halt auf die am Ende konzentriert, dann weiß Ravensburg auch, wie sie das machen müssen.
Ja, absolut, ganz klar. Und ja, wie gesagt, für mich überraschend, also nicht so überraschend, aber ja, war dann wohl letzten Endes verdient. Aber lass uns mal über die Serie der Bietigheim Steelers, wo der Marco Schwarzer Equipment Manager ist, reden, gegen die Frankfurt Löwen. Also da ist es auch sehr, sehr eng. Erstes Spiel gewonnen und dann wurde es ein bisschen schmäler in der Brust.
Ja, wir haben gut angefangen. Letzte Woche Freitag zu Hause, muss ich ehrlich sagen, war ein bisschen nicht hundertprozentig gewusst, wo wir stehen, weil Frankfurt einfach auch ein ganz unberechenbares Team ist. Und deswegen war ich da etwas hin und her gerissen, wie es denn jetzt ausgeht. Und also ich war mir nicht hundertprozentig sicher, sagen wir es einfach mal so. Und wir haben zu Hause 4-2 dann das erste Spiel gewonnen. Und da hat man schon gesehen, in welche Richtung es gehen kann. Es wird eine enge Serie. Aber wir haben an dem Tag einfach vielleicht ein bisschen mehr Intensität ins Spiel gelegt. Und Frankfurt hat überraschend passiv in der Offensive agiert, fand ich. Kein Forechecking, großartig. Haben sie sehr zurückgezogen ins eigene Drittel und haben uns machen lassen. Und das hat sich in Spiel 2 dann bestätigt. Da sind wir nach Frankfurt gefahren und haben 4-0 gewonnen. So, und dann haben vielleicht auch der ein oder andere, ich musste mich da auch mit einnehmen, gedacht, oh cool, dann machen wir halt nach 3 Spielen den Sack zu. Und ja, dem ist dann leider nicht so. Morgen ist Spiel 5. Das heißt, die nächsten beiden haben wir leider verloren, ne? Und die waren jetzt, sie klingen nicht eng mit 2-6 und 5-1. Mhm. Sie waren aber viel enger. Also zumindest mal Spiel 3 haben wir, waren wir gar nicht anwesend. Das haben wir 2-6 zu Hause verloren. Das war mit tatsächlich unsere schlechteste Leistung zum falschen Zeitpunkt. Aber gestern Abend Spiel 4, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, Schussverhältnis aus Frankfurter Sicht 25-55. Mhm. Wir waren wohl überlegen, aber Frankfurt hat 5-1 gewonnen.
Ja, das ist halt dann auch das, was ich nicht verstehe, ne? Wo ich mir sage, wenn du 55 Mal aufs Tor schießt, ich meine, das kann immer mal sein, aber das ist halt bei so einer Endserie dann einfach ungemein wichtig, dass du wirklich in dem Bereich einfach auch mal ein dreckiges Tor machst. Wir haben ja vorher, kurz vor der Sendung auch schon mal drüber gesprochen und da muss halt einfach mal ein Wurf aus der Blauen kommen, der halt dann mal über dreckig irgendwo reinfällt, aber wenn du halt das Glück dann auch nicht hast, dann ist es schwierig. Aber ich glaube, dass ihr, also ich gehe davon aus, dass ihr das zu Hause jetzt über die Bühne bringt. Also würde mich persönlich freuen, sagen wir es mal so.
Ja, denke, also wir hatten jetzt in Spiel 4, hat uns, du hast vorhin den Namen schon gesagt, Brett Breitkreuz gefehlt. Der war da jetzt nicht dabei und Matt McKnight war leider gesperrt. Der hatte sich zu einer Dummheit hinreißen lassen. Aber es sind Playoffs, da wird auf allen Seiten provoziert. Das geht von Frankfurt aus, das geht von uns aus. Ich denke, das gehört auch ein bisschen dazu. Wir haben vorhin drüber gesprochen und haben gesagt, ey, Playoffs ist intensiver und geil und super. Er weiß selber, dass er da einen Fehler gemacht hat, hat ein Spiel Sperre bekommen und der hat uns jetzt gefehlt. Jetzt wollen wir mal morgen gucken, da ist Matt auf jeden Fall wieder dabei. Das wird uns auch im Powerplay dann vor allem sicherlich helfen können. Und ja, dementsprechend schauen wir einfach, wo es da hingeht. Ich bin auch guter Dinge, wir spielen zu Hause. Du hast es schon gesagt, ne? Zu Hause schmeckt der Kaffee besser. Du bist in deinem gewohnten Umfeld, du sitzt in deiner Kabine, du hast alles das, was du brauchst. Auch wenn wir als Betreuer natürlich auch jetzt in den beiden Spielen in Frankfurt probiert haben, so viel Heimatmosphäre wie möglich zu schaffen und den Jungs das einfach so schön wie möglich zu gestalten, dass sie gerne auswärts fahren. Aber zu Hause ist es dann doch nochmal was anderes. Ne? Und dann müssen wir auch ehrlich sagen, wenn ich die Serie so beobachtet habe, ist es auch wieder ein Punkt. Wir sind ein bisschen abhängig davon, was die Schiedsrichter so machen, ob sie eingreifen oder nicht. Wir hoffen, dass sie ein Spiel leiten und nicht entscheiden, hat mein Chef gesagt.
Dann drückt man auf die Daumen, nicht, dass ich was gegen Frankfurt habe, aber ich gönn's einfach Bietigheim mehr, so, dass ihr mal Stellung bezieht dazu. Und dann haben wir noch ein Spiel, Freiburg-Kaufbeuern, steht ja aktuell auch 2-2 in der Serie. Das ist für mich erwartet ausgeglichen, oder?
Ja, auch eine ganz für mich am Anfang schwer zu greifende Serie gewesen. Wusste ich auch nicht so richtig, wo geht's hin. Jetzt am Ende dachte ich, alles klar, Kaufbeuren führt 2-1. Das lassen die sich jetzt nicht mehr nehmen. Ja, Pustekuchen. hat auch nicht funktioniert. Wie hat mir jemand geschrieben, dein Orakelglaskugel ist kaputt? Ja, danke. Ich arbeite dran. Freiburg hat gut angefangen, 6-4 gewonnen, dann gewinnt Kaufbeuren 6-3, dann gewinnt Kaufbeuren 5-2. Da dachte ich, wie gesagt, einfach, die haben das jetzt im Griff. Und dann gestern Auswärtssieg, ganz wichtiges Ding für Freiburg, 3-1 gewonnen. Mhm. Jetzt kommt's. Do or die, Game 5, auch bei denen. Freiburg zu Hause. Es ist super schwer zu sagen. Also das ist wirklich eine Serie, die könnte auch in die Verlängerung gehen. Ich kann es ganz schwer. Also rein theoretisch vom Bauchgefühl her würde ich sagen, Ben Meisner setzt sich mit Freiburg dann doch durch.
Ja, würde ich auch sagen. Also da bin ich Team Schwarzer und wird auch sehen, dass sich Freiburg durchsetzt, aber für mich war das klar, dass das eigentlich mit das ausgeglichenste Spiel sein wird, das es in den Serien gibt. Wie gesagt, mit Hölz hätte ich nicht gerechnet. Ich habe auch gedacht, dass es bei Bietigheim schneller geht, aber gut. Was weiß ich denn schon?
Ja, so haben wir wenigstens, so können wir uns wenigstens nicht zurücklehnen und faul werden, ne? Weil wenn der Samstag jetzt zu Hause gewinnst und denken wir das Spielchen weiter, Freiburg gewinnt auch, dann fahren wir am Montag schon wieder nach Freiburg und spielen das erste Halbfinale. Also hast du auch, es ist Wahnsinn, dieser Rhythmus. Dann gibt es keine Zeit, um groß drüber nachzudenken, sondern dann kannst du dich von Sonntag früh an einfach sofort auf Freiburg vorbereiten. Da wissen wir, wo wir hinfahren. Die Fahrt ist nicht lang. Das ist aber egal, ob Kaufbeuren oder Ravensburg, Freiburg. Da wissen wir, was uns erwartet. Und dann werden wir da auch wieder bereit sein.
Sehr gut. Dann lass uns mal in eine andere Liga gucken. Und das wird dich jetzt überraschen, weil ich fange jetzt mal mit was ganz anderem an.
Eishockey Österreich.
Austria. Servus an unseren Nachbarn nach Österreich und herzlichen Glückwunsch nach Klagenfurt.
Ja.
Zum Meister.
Maestro, die sind fertig. Die Runde ist rum.
Ja, Klagenfurt ist Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch und das nächste.
Nein. Kommen wir
zum nächsten. Nein, Klagenfurt hat sich ganz klar durchgesetzt. Hat das gut gemacht und ich glaube, dass die österreichische Liga auch einen österreichischen Meister verdient hat. Das ist immer so ein bitterer Beigeschmack, wenn du da eine andere Mannschaft hast, aber am Ende des Tages, glaube ich, verdient und herzlichen Glückwunsch nach Klagenfurt und von unserer Seite aus, alles Gute.
Ja, kurz und schmerzlos, du hast vollkommen recht. Aber mega geil einfach, wenn du das, wir haben es auch schon mal drüber gesprochen über Österreich, die beiden waren egal in welcher Tabellenplatzierung, die haben ja da diverse Zwischenrunden und Qualifizierungsrunden gespielt und so weiter, waren das immer Platz 1 gegen 2. Bozen gegen Klagenfurt, Klagenfurt-Bozen, dass die beiden dann auch noch ins Finale einziehen und sich dann auch noch über 5 Spiele, also insgesamt hätte es ja bei denen über 7 gehen können, das Ding da machen, das ist schon stark und das, die Serie hätte ganz anders ausgehen können, wenn Bozen da Spiel 4 nach Overtime nicht verliert. Dann steht es da nämlich nur noch 3-2 und dann hast du noch auf jeden Fall ein Spiel 6 irgendwie vielleicht, also oder Spiel 7 vielleicht irgendwie, dann geht das vielleicht doch nochmal in eine andere Richtung, aber geil, Klagenfurt, Meister und damit ist den können die sich jetzt schon voll auf die nächste Runde, auf den nächsten Sommer vorbereiten.
Auf die nächste Runde.
Ja, ich wollte sagen, auf die Runde nächste Saison. Das ist mir, ja, ich wollte sagen, auf die nächste Saison vorbereiten, das ist mir nicht eingefallen. Aber jetzt ist es mir eingefallen, genau. Und auf die nächste Saison vorbereiten heißt dann auch CHL. Du hast es ja für die Deutschen schon erwähnt, wer qualifiziert ist. Mhm. Und in dem Fall sind es Klagenfurt und Bozen sowie Salzburg, die aus Österreich dazukommen.
Schlatzburg, ja, sehr gut. Sind drei gute Mannschaften, die die Champions Hockey League wieder füllen und auch da wird es spannend.
Genau.
Ja, zum Abschluss haben wir noch, ich könnte jetzt den Jingle selber machen, ne? Aber ich glaube, das will keiner hören. Die Oberliga steht jetzt im Finale und zwar steht fest, dass Hannover gegen Selb spielt. Nein, Jörg, Selb ist keine Creme, das ist ein Eishockey-Team aus Bayern. Und die stehen im Oberliga-Finale. Best-of-Five-Serie ab Freitag, Hannover Heimrecht, 30.04.
Jawohl.
Selb war überraschend, oder?
Selb ist überraschend. Ja, ich hatte Regensburg eigentlich im Finale gesehen, im Süden. Die sind da eigentlich auch super souverän durchmarschiert. Aber am Ende eigentlich super richtig, aber wenn ich in den Kader mal reingeguckt habe, dann ist das total spannend, wenn du dich eine ganze lange Zeit schon mit Eishockey beschäftigst und auch mit Frankfurter Vergangenheit, dann wird dir vielleicht der Name Lenny Gehr noch was sagen. Sagt dir das was, Lenny Gehr? Der hat mal für,
natürlich,
die Löwen Frankfurt nach Neugründung müsste der mal gespielt haben. Der spielt immer noch.
krass.
Der spielt nämlich in Selb, ist glaube ich mittlerweile 43 Jahre alt.
Der auch ein brutaler Publikumsliebling
war. Genau, in Frankfurt
war,
muss man auch sagen. Liebling. Und die haben da in Selb einen ganz netten Kader zusammen, der sich jetzt dafür belohnt, dass sie da so zusammengehalten haben. Und gerade in der Oberliga ist es ja auch, da sind die Zuschauereinnahmen noch wichtiger. Deswegen auch eine ganz, ganz schwierige Saison jetzt unter den ganzen Vorzeichen. 42 ist der Tatsache. Und hat in Frankfurt gespielt in der Saison 12, 13, 13, 14, 14, 15. Ja, und jetzt schon 6 Jahre lang in Selb und macht immer noch mehr Punkte als Spiele. Also eine Rakete, der Mann.
Absolut, ja, muss man echt sagen. Und ich verfolge die Oberliga, aber ich habe es ja jetzt nicht so aktuell auf dem Schirm, dass ich sagen kann, Hannover selbst, wer sich da durchsetzen würde.
Ja, also auf jeden Fall ist es so, wenn du dir die Playoffs anguckst, im Norden hat es ja jetzt entschieden zwischen den Hannover Scorpions und Herne. Beide Mannschaften haben sich um den Aufstieg beworben. Und wurde auch erst entschieden in Spiel 3 mit einem spektakulären, also erst muss ich überlegen, erstes Spiel 3-2, zweites Spiel für Herne 3-2, also Ausgleich. Und das Spiel 3 geht 9-6 aus. Und Herne hatte im letzten
ganz
Drittel.
Untypisch zu den anderen.
Ja, und Herne hatte im letzten Drittel schon 6-5 geführt. Und hat es dann noch hergeschenkt.
Das ist natürlich bitter.
Das ist dann echt, echt hart. 6-5 in der 50. Minute, ja. Und dann verlierst du das Ding noch. Und von daher, also da, das waren zwei absolute Aufstiegskandidaten. Die Herner wollen unbedingt hoch. Die haben eine ganz dicke Verbindung mit Iserlohn aus der DEL. Deswegen, die streben unbedingt drauf an, die DEL 2 zu kommen, um für Iserlohn ein besserer Kooperationspartner zu sein mit den Förderlizenzspielern. Weil die ja auch ganz nah beieinander sind. Das müssen sie jetzt noch ein Jahr verschieben. Und dann müssen sie nächstes Jahr nochmal angreifen.
So nicht, Freunde. Aber wir drücken euch trotzdem weiterhin die Daumen und werden natürlich auch berichten, wie das Oberliga-Finale ausgegangen ist.
Genau, und dann hat doch unser Ligenleiter Markus Schubert, der hat ja gesagt, wir wollen vielleicht nach den Playoffs nochmal reden. Dann reden wir mit ihm doch vielleicht nochmal nach den Playoffs drüber, was er so über die ganze Runde gehalten hat. Denn sein Geheimfavorit, die Höchstadt Alligators, die haben es ja leider nicht geschafft. Deswegen müssen wir mit ihm da vielleicht nochmal drüber reden. Dann gucken wir mal, kommt hoch.
Müssen wir mal gucken, wer seine Fachkompetenzen dann nochmal verteilen darf.
Wir nicht.
Nee, wir nicht. Also ich lag ja eh nur mit Ingolstadt richtig. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe auch zu zwei richtig, glaube ich. Na, egal. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, Marco, dann schließen wir mal den Bums. Ich glaube, wer das Intro macht, macht auch das Outro. Deswegen gebe ich mal das Mikro an dich ab.
Jetzt habe ich Druck. Ich spüre den Druck. Ja. Nein. Es war doch wieder ein inneres Blumenpflücken, wie ich so schön sage. Ein großer Spaß, sich mal eine gute Stunde wieder über Eishockey zu unterhalten. Wenn man jeden Tag Eishockey arbeitet und erlebt, dann ist das, gehört das noch obendrauf dazu. Das ist das i-Tüpfelchen meiner Woche. Und ich freue mich. Ich hoffe, es ist ein gutes Omen, unsere Tipps. Und wird morgen auch genauso ausgehen, damit wir nächste Woche noch über das Halbfinale in der DL2 ausführlich reden können. Denn dann sind wir quasi live dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Lasst uns ein Like da, Abo oder auch Kritik und Kommentare, denn da freuen wir uns besonders drüber. Denn auch wir sind nicht unfehlbar. Ansonsten Social Media, bandencheck.net, das ist unsere Homepage und da findet ihr alles zu uns Quatschköpfen, die euch hier so die Ohren voll sabbeln.
Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, die nächsten Folgen werden sich echt lohnen, weil wir haben den einen oder anderen Hochkaräter und ich spreche jetzt wirklich von Hochkarätern, die wir aus dem Hut zaubern werden und da freuen wir uns drauf, ihr werdet es hören und ich wünsche euch eine ganz, ganz geile, ein ganz, ganz geiles Wochenende, eine schöne nächste Woche und wir hören uns, bis dann, macht's gut, servus, ciao
und tschüss liebe Leute, ciao.